ARD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen.
Wir kommen zu euch eigentlich in der Sommerpause, aber wir wollten euch nicht so lang allein lassen. Und deswegen haben wir gedacht, wir benutzen diese Zeit in der Sommerpause, eine kurze Folge zu machen, ein paar Fragen von euch zu nehmen und zu antworten.
Genau, wenn ihr also eine aktuelle Entwicklung in diesem Podcast sucht, dann müssen wir euch leider vertrösten auf die nächsten Folgen. Das ist so eine Art Zwischenfolge, um eben viele der Fragen, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder reingekommen sind von euch, vielen Dank dafür auch an dieser Stelle, mal aufzugreifen. Und natürlich können wir nicht alle abdecken und auch nicht jede wird sofort beantwortet werden können. Aber es gibt so ein paar, die immer wieder kommen und da haben wir gedacht, die greifen wir mal auf. Und die vier meistgefragten, wenn man so will, die haben wir auch in meinen Broadcast-Channel auf meinem Insta-Kanal gepostet und zur Abstimmung freigegeben, in welcher Reihenfolge sozusagen. An der Stelle auch gerne der Hinweis, folgt mir gerne auf meinem Broadcast-Channel bei Instagram. Da könnt ihr dann auch neueste Entwicklungen rund um diesen Podcast auch immer wieder sehen. Also danke fürs Mitvoten, fürs Mitwachen und für die Fragen. Die E-Mail-Adresse wie immer in den Shownotes, in Zukunft jederzeit gerne. Wir freuen uns darüber. Reaktionen bewerten könnt ihr uns auch übrigens jederzeit nach jeder Folge. Aber nochmal zu diesen vier Fragen. Wir haben folgende vier Fragen rausgesucht, auf die wir in dieser Folge mal ein bisschen eingehen wollen, ohne jetzt ein politwissenschaftliches Proseminar daraus zu machen und allzu tief zu gehen. Aber wir dachten vielleicht, wenn einer gerade am Strand liegt in den Sommerferien oder auf Wanderung ist oder was auch immer ihr macht in diesem Sommer oder auf dem Weg zur Arbeit, für die, die zu Hause geblieben sind jetzt erstmal, vielleicht interessiert das. Und ja, deswegen sieht diese Folge heute ein bisschen anders aus.
Genau, wir kriegen immer ein paar von die gleiche Frage, wenn wir fragen euch, was wolltet ihr beim US-Wahlsystem schon immer endlich verstehen? Und es ist nicht nur Fragen über Michelle Obama, das wir bekommen, aber auch ja. Fragen über das Wahlsystem. Insofern, wir haben ein paar gesammelt für euch und die sind, also warum gibt es nur zwei Parteien in den USA? Das ist anders
das
als
ist
hier in
Deutschland. Das ist eine sehr häufig gestellte
Frage. Genau, ja. das wollen wir jetzt diskutieren. Auch wie funktioniert das Wahlmännersystem? Ich bin ständig gefragt und das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert.
Es ist ja auch eine sehr eigene Sache, die die Amerikaner da entwickelt haben im Laufe der Jahre, Jahrzehnte und oder von Anfang an immer so hatten. Das ist besonders amerikanisch.
Aber das wollen wir versuchen heute zu erzählen, sodass ihr gut bereit sind für November. Aber welche Wähler benachteiligt das Wahlsystem? Das wollen wir auch diskutieren, besonders also bevor der Wahlkampf wirklich losgeht und wie fair ist der Wahlprozess? Also das ist alles zusammen, sind ein paar Fragen, die wir bekommen ständig, die wir, das ist wichtig zu verstehen, besonders wenn es losgeht. Manche Bundesstaaten können schon wählen ab September und das ist auch sehr unterschiedlich, manche Sachen von der Wahlsystem hier in Deutschland. Also wo fangen wir an, Ingo?
Ich würde sagen, wir nehmen das einfach in der chronologischen Reihenfolge. Die meistgeklickte Frage auf meinem Broadcast-Channel war, warum gibt es nur zwei Parteien in den USA? Und da muss man gleich eine Replik voraussetzen. Es gibt nicht nur zwei Parteien in den USA.
Nein, es gibt eigentlich mehr. Wir diskutieren immer über die Demokraten und die Republikaner. Demokraten sind diese blaue Partei mit der Esel als Symbol und die Republikaner rot und mit einer Elefant. Aber eigentlich gibt es eine Menge anderer Parteien.
Ja, jedes Mal stehen auch andere Parteien zur Wahl. Also zum Beispiel die Green Party. Ich weiß noch, im Jahr 2000, als Ralph Nader für die Grünen angetreten ist und Al Gore auch eine Menge Stimmen gekostet hat, was ihm dann auch die Wahl letztlich kostete. Oder die Libertarian Party wird auch immer wieder genannt. Es gibt eine Constitution Party. Und dann gibt es eine ganze Vielzahl, teilweise auch von regionalen Parteien, zum Beispiel die Vermont Progressive Party. Oder ich habe irgendwo gelesen, in New York City gab es eine Rent is too damn high Party. Also die Mieten sind zu verdammt hoch und verdammt teuer in New York. Also es gibt eine ganze Reihe. Es gibt sogar eine Socialist Democrats, Social Democrats Party in den USA.
Die Lieblingspartei von meinem Vater.
Ja, oder habe ich gelesen, auch eine Prohibition Party. Also die ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, glaube ich, weil die Prohibition, beziehungsweise wahrscheinlich tritt sie dafür ein, aber keine Ahnung, dass sie wieder eingeführt wird. das Verbot von Alkohol. Aber ja, also all diese Parteien gibt es zwar formal und manche von denen stehen auch auf den Wahlzetteln, aber letztlich ist es natürlich auf diese zwei Parteien immer wieder zugeschnitten und darauf seit 1852, da waren die USA noch nicht mal 100 Jahre alt, stellt entweder die republikanische oder die demokratische Partei den Präsidenten. Davor, gerade in den Anfangsjahrzehnten des Landes, da gab es zwei andere Parteien, die federführend waren. Da gab es die Whig Party und die Federalists auch, zu denen viele bekannte Gründungsväter der USA auch gehörten. Oder es gab sogar mal in den frühen Jahren eine Democratic Republican Party. Mhm. Also
klingt sehr schizophren.
Genau, man sieht so ein bisschen beides, ja. Aber wie gesagt, es steht eben nicht so in der Verfassung etwa, dass es nur zwei Parteien geben kann. Es hat sich nur so herauskristallisiert, dass es auf diese beiden Parteien sich dieses binäre System entwickelt hat, entweder Republikaner oder Demokraten. Und das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Der eine wichtigste Grund ist, dass in den USA dieses Mehrheitswahlrecht existiert. Sprich, es wird nicht repräsentativ und nach Anteilen werden die Sitze verteilt im Kongress, sondern eben dieses Winner takes all in verschiedenen Wahlkreisen. First past the post heißt das auch, ne? Wer als erster durchs Ziel kommt, der gewinnt da. Wie so vieles in den USA ist dieses System auf Klarheit ausgerichtet. Nicht so irgendwie, ja, so anteilig und da so ein bisschen, sondern einer muss gewinnen. Das zieht sich durch ganz viele Bereiche im Leben. Im Sport, sage ich immer, kennen die Amerikaner im Prinzip kein Unentschieden. Also man hat das bei der NFL, hat man das vor ein paar Jahren eingeführt, weil ich glaube, wenn die Spiele dann zu lang wurden, dann haben die Fernsehsender dann protestiert. Aber da gibt es, wird so lange in die Extra Time, in die Verlängerung gegangen, bis ein Sieger feststeht. Also dieses, ne, dass da eine Mannschaft da irgendwie ständig 1-1, 2-2, 3-3 spielen kann, wie beim Fußball bei uns in der Bundesliga. Das gibt es nicht, um einfach Klarheit zu haben. Und das gilt auch für das Polizsystem. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, als würde bei uns in Deutschland nur die Erststimme zählen. Dann würde bei uns das auch so ähnlich aussehen. Dann hätte zum Beispiel bei den letzten Bundestagswahlen wären die meisten Sitze an die Union oder die SPD wahrscheinlich gegangen. Und Parteien wie die FDP beispielsweise hätten dann gar keine Repräsentanz, weil sie eben nur über die Zweitstimmen, die bei uns ja bestimmt, wie viele Sitze eine Partei hat, ihre Sitze bekommen. Und in England ist das ja so ähnlich. Da gibt es ja auch nur die Tories und Labour und so die Liberal Democrats beispielsweise. Die sind da zwar auch gewählt, bekommen prozentualen Stimmenanteil, aber dann eben keinen Sitz im Parlament, weil ja auch so ein ähnliches Winner-Takes-All-System, Mehrheitswahlrecht existiert. Und so muss man sich das eben vorstellen. Das ist ein großer, großer Unterschied. Und das führt halt eben dazu, dass wenn eine Partei so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bekannter wird und sich so ein bisschen durchgesetzt hat, dass dann die kleineren Parteien eben sehr, sehr selten die Nummer eins in einem Wahlkreis sind. Was mich zu dem zweiten wichtigen Aspekt führt, neben diesem Mehrheitswahlrecht, diese sogenannte Fear of Wasting Your Vote. Hm. Ne? Also wenn man das Gefühl hat, ey, wenn ich jetzt für die Libertären stimme oder für die, verdammt, die Miete ist zu hoch in New York Partei, ja, dann ist das so eine verschwendete Stimme so ein bisschen.
Und das haben wir schon in vergangener Folge diskutiert, wenn wir haben über Robert F. Kennedy Jr. gesprochen. Mhm. Er, wie ihr weißt, es gibt zwei Kandidaten für die zwei Parteien und so viele Leute fragen, gibt's keine andere, also alternativ? Und man kann antworten, ja, es gibt auch andere Alternative. Es gibt diese RFK Jr., aber viele Leute sagen, ja, aber wenn, also man weiß, dass diese Independent, diese oder Drittpartei-Kandidat kann nicht gewinnen. Er hat nicht genug Unterstützung. Er würde nie so viele Wähler kriegen wie ein von die anderen zwei Parteien. Und deswegen ist das dieses Gefühl, obwohl, Ingo, du hast gesagt, du hast mit einer Freundin von mir gesprochen, die wegen der Krieg in Gaza, also könnte oder wollte nicht Biden wählen, weil sie so unzufrieden war mit der Situation, aber könnte auch gar nicht Trump wählen. In diesem Sinne, also sie könnte eine Alternative aussuchen, aber sie weiß, sie will das auch nicht machen, weil sie weiß, dass dann in ihrer Gefühl oder Meinung, das zählt nicht.
Genau, also in Deutschland könnte man sagen, okay, ich wähle jetzt keine von den großen Parteien, von den Volksparteien und solange diese Partei dann die 5%-Hürde schafft, dann ist meine Stimme ja oder meine Partei, die ich dann wähle, repräsentiert im Parlament. Und das gibt es in diesem Mehrheitswahlrecht eben in den USA so gut wie nicht. Also deswegen hat sich das so rauskristallisiert und über die Jahrzehnte dann einfach zementiert.
Und wenn das so jetzt zementiert ist und bleibt, dann wird es so sein, weil auch, wir müssen sehen, wenn es gibt nur zwei Gegner, sobald ein splittert, also wie wir wissen, die Demokraten zum Beispiel, die sind, wie man so häufig sagt, ist eine große Zelt mit viel verschiedene Leute drin. Es gibt die ganz links Progressive, es gibt auch die Centrists, es gibt die alle inzwischen mit verschiedenen also Meinungen über verschiedene Sachen, die manchmal sehr unterschiedlich sind, obwohl sie eine Partei sind. Und sobald die Links zum Beispiel sagen, ey, das ist zum Beispiel Gaza, sobald die sagen, okay, das ist uns zu weit, wir steigen hier aus, wir machen eine Progressiv- oder eine Democratic Socialist Partei oder was anderes von den Demokraten, dann haben die nicht, dann sind sie nicht mehr zusammen. Dann sind die Republikaner dann die große Partei und dann haben die bei Default haben die gewonnen, weil die Demokraten kann nicht mehr gegen dem, also sind sie nicht stark genug.
Genau, und aus dieser Angst heraus, sobald man versucht, die Stimmen auch woanders zu verteilen, dann gewinnt ja die Gegenseite erst recht, bewegt sich da auch nicht so viel. Also wir haben es gesehen, selbst bei der Wahl wie 2016, Hillary Clinton und Donald Trump, gegensätzlicher konnte es eigentlich nicht sein. Da dachte man, okay, das ist mal eine Wahl, wo wirklich eine dritte Partei stark werden könnte, aber hat sich dann auch keiner getraut.
Aber jetzt ist es, wie man sagt auf Englisch, a game of chicken.
Ja, wer zuerst zuckt, verliert.
Mm, ja. Genau.
Also wir sagen nicht Hühnerspiel im Deutschen, sondern es ist quasi wie so ein Duell sozusagen. Ja, und das ist natürlich auch ein Problem, weil es gab Untersuchungen, dass dieses Zwei-Parteien-System, auf das es de facto hinausläuft, auch nicht nur zu einer politischen, sondern auch zu einer gesellschaftlichen Spaltung führt. Weil man einfach immer mehr nicht nur die andere Position, sondern auch das andere Lebensmodell dahinter auch sieht in gewisser Weise. Und das ist, für das viele Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, our system is broken, it doesn't work, es funktioniert einfach nicht so. Und deswegen sind auch viele Amerikanerinnen und Amerikaner nicht besonders happy oder zufrieden damit, auch wenn es historisch so entstanden ist und gewachsen ist. Aber viele hätten gerne eine Möglichkeit, vielleicht wahltaktische Überlegungen zu machen, strategisch zu wählen, vielleicht einen Koalitionspartner einer starken Partei zur Seite wählen zu können oder solche Dinge.
Das oder ein bisschen voting by the issues, ne? Dass die könnten zum Beispiel, ich habe auch von Freunden in Wisconsin, das ist ein wichtiger, mein Heimatbundesstaat und auch ein sehr wichtiger in dieses Jahr, sehr wichtiger Swing State ist. Und ich habe von vielen gehört, die sind ein bisschen mehr, die sind nicht einfach schwarz oder weiß, die sind nicht ein oder der andere, die haben ein bisschen mehr, also unterschiedliche Perspektive und sagen, ich bin mehr demokratisch, wenn es geht um, weiß ich nicht, Abtreibungsrecht, aber ich bin mehr republikanisch, wenn es geht um der Wirtschaft zum Beispiel.
Oder solche Dinge, ja.
Genau, insofern, und ich würde mich gerne, also das ein bisschen teilen und für ein oder der andere, ich finde, er ist stärker mit diesem Thema und der andere ist stärker mit einem anderen Thema und deswegen sehen wir diese Wähler, die so zerrissen sind, die so unentschieden sind.
Stichwort Farben. Auf jeden Fall aber ist auch eine Besonderheit beim amerikanischen Parteiensystem, dass man ja nicht einer Partei zugehören muss, natürlich, um zu wählen. Aber da es kein Meldewesen gibt in den USA, muss man sich registrieren. Das heißt, man muss sagen, hier bin ich, hier wohne ich, hier ist mein Wohnort, das ist mein Wahlkreis sozusagen. Und in den Vorwahlen muss man sich, in den meisten Bundesstaaten zumindest, jeder Bundesstaat hat da so ein bisschen eigene Besonderheiten, aber in den meisten muss man sich entweder bei Team Blau registrieren oder bei Team Rot oder auch als Independent. Das kann man auch machen. Also man muss sich da nicht so festlegen. Also dein Papa sagt auch immer, er war schon oft auch als Independent registriert. Aber dann, bei der Wahl kann man natürlich dann sein Kreuz machen, wo man möchte, dann am Ende. Ne? Also das ist nur wichtig für die Vorwahlen, wenn es um den Aussiebprozess geht für die Präsidentschaftskandidaten der jeweiligen Parteien. Und dann im November ist es dann jedem frei natürlich. Aber auch da gilt, man muss registriert sein, denn man bekommt nicht automatisch, es gibt kein Meldewesen, eine Wahlbenachrichtigung zugeschickt, wie das bei uns in Deutschland funktioniert. Und das ist auch ein Problem. Da gehen wir gleich nochmal in der Frage, wie fair der Wahlprozess ist.
Genau, das kommt zu anderer Frage. Ja,
ja, aber ich hoffe, wir haben das so einigermaßen umrissen, eben worauf es eben hinausgelaufen ist. Es ist, wie gesagt, nicht in der Verfassung festgelegt, aber ich glaube auch nicht, dass sich da so bald was ändern wird an diesem Zwei-Parteien-System, obwohl viele, viele die Probleme damit auch erkennen und sehen. Kommen wir zur zweiten Frage.
Wahlmännersystem.
Das Electoral College, das ist immer die große, große Zahl, die bei jeder Wahl im Raum steht. 538 ist die magische Zahl. So viele Electoral College Votes gibt es, so viele Wahlmänner, Frauen, Stimmen gibt es zu verteilen. Und das setzt sich eigentlich relativ simpel zusammen. Und zwar aus den beiden Senatoren, die jeder Bundesstaat schickt, plus die je nach Bevölkerungsgröße zusammengesetzten Plätze im House of Representatives. Und natürlich hat dann daher ein Bundesstaat wie Kalifornien sehr, sehr viel mehr Stimmen zu verteilen als zum Beispiel South Dakota oder Rhode Island.
Genau, und Präsident zu werden, muss man 270 von dieser Wahlmänner gewinnen.
Genau, genau die Hälfte, beziehungsweise ein mehr, wenn man so will, als die Hälfte. Und 270 ist auch eben die magische Grenze, die dann immer im Raum steht. Und bei der Wahl, bei der Präsidentenwahl im November, wählen die Bürgerinnen und Bürger des Landes daher auch nicht direkt den Präsidenten, auch wenn er auf manchen Listen auch draufsteht, der Name, sondern, das ist jetzt nur eine Formalie, aber eigentlich wählen sie
Die Wahlmänner
und Frauen. Und Frauen, genau. Also wir sagen zwar immer, es ist ein Direktwahlsystem in den USA, anders als bei uns, wo quasi die Parteien für den Bundestag gewählt werden und daraus ergibt sich dann die Mehrheit für eine Regierungsmehrheit, für einen Bundeskanzler. In den USA wählt man jetzt nicht direkt pro forma, jedenfalls auf dem Zettel, einen der beiden Kandidaten, sondern ja, je nachdem, wer in seinem Bundesstaat da antritt, sozusagen.
Genau. Und direkt ist, was wir nennen, die Popular Vote. Also die genau wie viel, also eine Stimme pro Person. Das ist der Popular Vote. Aber die Bundesstaaten, genau, die geben, also und die meisten von den Bundesstaaten, muss man sagen, auch wenn die Mehrheit wählt für einen Kandidat, dann kriegt dieser Kandidat alle die Wahlmänner oder Frauen von einem Bundesstaat. Es gibt auch aber Ausnahmen. Ne? Also ich glaube, Maine ist eine Ausnahme, wo die dann entscheiden, wie viel jeder Kandidat kriegt und das auf der Basis von, wie viele Leute haben für jede Kandidat gewählt.
Genau, da gibt es so eine Art Verhältnisaufteilung dann, je nachdem, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Aber sonst gilt grundsätzlich dieses Winner-Takes-All-Prinzip. Dann kommt aber noch eine Besonderheit hinzu. Dieses Wahlkollegium, nennen wir es mal, das ist bei nur der Hälfte mehr oder weniger der Bundesstaaten wirklich gebunden daran. Bei nur 4 Bundesstaaten gibt es Geldstrafen, wenn man sich nicht daran hält. Also am ersten Dienstag eines Novembers ist die US-Präsidentenwahl. Dann ein paar Wochen später, eben am ersten Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember, treffen sie sich, das Wahlkollegium, in den jeweiligen Bundesstaaten. Das heißt, diese Wahlmänner und Frauen kommen nie alle 538 zusammen, um abzustimmen, sondern in jedem Bundesstaat trifft man sich meistens im Kapitol, nicht zwingend, aber irgendwo in der Hauptstadt, kommt zusammen. Und auch das ist meistens ein Proforma-Akt. Auch das ist nicht wirklich ein Problem. Es geht so meistens durch. Aber rein theoretisch ist die Hälfte der Bundesstaaten nicht daran gebunden, die könnten auch, und es ist auch immer wieder mal vorgekommen, dass entweder dritte Kandidaten eine Stimme bekommen, also ist auch mal wieder passiert, aber in der Regel verändert das nicht das Wahlergebnis, denn wenn jemand nicht so abstimmt, wie sein Bundesstaat abgestimmt hat, dann geht es meistens nicht an den Gegner, sondern an irgendeinen Dritten oder an irgendeinen anderen, historisch gesehen. Und deswegen macht das jetzt nicht so groß einen Unterschied.
Und in 2020, wie du sagtest, im Dezember, als die dann zusammengekommen sind, gab es die Frage, also könnte im Prinzip, also als Trump ein bisschen Druck gemacht hat, könnte vielleicht ein paar rüberkommen und ihm genug Stimme geben, also das Ergebnis zu ändern. Und wie wir wissen, das ist nicht passiert, aber es war eine Weile in Frage.
Ja, und das sind die sogenannten Faithless Electors, so nennt man das, also weil sie quasi untreu werden ihrem Auftrag eigentlich des Wählerwillens. Aber es ist auch wie so vieles im amerikanischen Politsystem historisch so gewachsen. Also früher, wir wissen, der Dienstag, der Wahltag ist dadurch zustande gekommen, weil Sonntag der Tag des Herrn ist und da wurde nicht gewählt. Natürlich, dann brauchte man Montag, um
zum Reisen
von irgendwelchen Farmen oder wild entlegenen Gegenden, um dann, was weiß ich, in die nächstgelegene Stadt oder so reisen zu können, um dort dann seine Stimme abgeben zu können. Und dann hat man Vertreter, die dann wiederum in die Hauptstadt gereist sind, gewählt. Das ist dieses Electoral College, als es noch keine Autos und noch keine Eisenbahnen gab, sozusagen. Und ja, daher kam, dass man eigentlich immer nicht den Präsidenten direkt wählt, sondern dieses Wahlmännerkolleg, die dann im Namen agieren, aber wie gesagt nicht daran gebunden sind, weshalb es vielleicht auch dieses Jahr interessant werden könnte. Aber wenn dann alles glatt geht im Dezember und diese Staaten alle ihre Stimme abgegeben haben, dann reisen wiederum Vertreter dieser Bundesstaaten nach Washington nach Weihnachten und am 6. Januar wird dann immer im Kongress dieses Ergebnis bestätigt oder zertifiziert. Und das war ja das, was am 6. Januar 2021 von den Leuten, die das Kapitol gestürmt haben, versucht wurde aufzuhalten oder was auch immer sie da wollten. Aber das war dieser Prozess und das ist auch ein entscheidender Akt in der amerikanischen Demokratie.
Genau, und Stichwort,
dass diese Verabschiedung stattfindet, ja, diese Ratifizierung.
Ja. Ja, und Stichwort demokratisch, das soll ein sehr fair und demokratischer Prozess sein. Und das ist auch eine Frage, die wir bekommen haben. Aber manchmal ist es so, dass der Kandidat, der gewinnt, die Wahlmänner, die 270, ist nicht der gleiche Kandidat, der gewinnt, der Popular Vote oder die Gesamtstimme von alle Bundesstaaten. Und da am Ende, wer gewinnt und wer Präsident wird, ist der oder die, die gewinnt, die Wahlmänner und Frauen, nicht die, die mehr Stimme hat.
Insgesamt, genau. Das ist ein großes Problem dieses Wahlmännersystems, denn es führt eben dazu, dass in manchen Bundesstaaten, wo die Mehrheit sowieso klar ist, ich sage immer, wenn ich in Kalifornien Republikaner wäre, dann würde ich am Dienstag des Wahltages golfen gehen oder irgendwas, weil die Wahlmännerstimmen dieses Bundesstaates gehen sowieso an die Demokraten und umgekehrt in Texas geht es sehr wahrscheinlich sowieso an die Republikaner. Und das heißt, deine Stimme...
Ja, ich muss zugeben, ich wähle oder habe mindestens letztes Mal in Washington D.C. und das ist irgendwas, wo man denkt so, also ich glaube, 90% wählen demokratisch, warum soll ich dann meine... Genau. Aber ich tue das trotzdem.
Natürlich, es ist ja deine staatsbürgerliche Pflicht, aber es führt schon dazu, dass manche Stimmen in manchen Gegenden, in manchen Bundesstaaten einfach wichtiger sind.
Ja.
Also eine Stimme, wie gesagt, in Kalifornien für die Demokraten ist viel weniger wichtig als eine Stimme in Wisconsin, in deinem Heimatstaat, der ein Swing State, wo es wirklich eine enge Mehrheit nur gibt. Und da könnte eine Stimme für die Demokraten viel wichtiger
viel
sein.
Viel mehr Gewicht für die haben. Demokraten. Genau, ja. Auch in North Carolina, wo mein Vater wohnt. Normalerweise in der vergangenen Zeit war das immer eine rote Stadt, aber im Moment sieht es aus wie, es könnte ein bisschen lila sein. Das heißt, es könnte auch swingen. Und deswegen habe ich auch versucht, mit meinem Dad einen Deal zu machen, wo ich habe gesagt, okay, Dad, ich wähle Republikaner, ich wähle Trump für dich, wenn du für den Demokrat zustimmst, für mich in North Carolina. Und dann, also er hat das überlegt, aber dann war er so, ja, warte mal.
Nein, aber das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Also deine Stimme für die Republikaner und dich möchte ich wirklich mal einen Republikaner wählen sehen. Also das
wäre wirklich schwierig.
Wenn du für die Republikaner, da wo du zuletzt gemeldet warst, in Washington D.C., dieses Mal wieder abstimmst.
Es würde sowieso
das wäre wie ein Tropfen in den Ozean, so ungefähr. Ja. Und umgekehrt wäre aber eine Stimme in North Carolina für die Demokraten, also in deinem Namen,
ja, ich versuche diese Tausch mit ihm zu machen.
Können wir irgendeinen anderen Deal machen. Aber das ist schon ein großes Problem. Und es führt eben dazu, dass 2016, das jüngste Beispiel der jüngsten Vergangenheit, Hillary Clinton 3 Millionen Stimmen der Amerikanerinnen und Amerikaner mehr gehabt hat im Absolute Popular Vote als Donald Trump. Aber an der falschen Stelle.
Was eigentlich krass ist, ne? Das ist nicht nur so 10.000 oder 20.000 Wähler. Das ist eine Menge Stimme. Und deswegen fragen Leute auch so, warum dann, wenn das so unfair ist oder klingt so undemokratisch, warum könnt ihr das nicht einfach ändern? Aber das Prozess, das zu ändern, würde bedeuten eine Amendment in der Verfassung.
Eine Verfassungsänderung.
Genau. Genau. Und also das kriegt man nur mit 2/3 der Kongress. Und das würde, weil das so knapp ist, in der Kongress und im Senat, das würde nie passieren. Also und die Republikaner wissen, dass sie sind, die profitieren davon und würden das nie erlauben.
In den letzten 30 Jahren haben die Republikaner nur einmal den Popular Vote gewonnen und waren trotzdem die Hälfte dieser Zeit an der Macht. Das spricht Bände, aber es wird sich nicht ändern, weil die Republikaner sich dagegen stellen würden. Du brauchst nicht nur eine 2/3-Mehrheit im Kongress, sondern auch eine 3/4-Mehrheit in allen Bundesstaaten. Also das ist richtig schwierig, das zu ändern und das wird nicht passieren. Und deswegen wird es bei diesem Electoral College-System auch bleiben. Natürlich ist da eine gewisse Tradition auch dabei und die Amerikanerinnen und Amerikaner sind auch sehr an ihren historischen Entwicklungen, sind sie stolz drauf so ein bisschen und da wird auch festgehalten. Aber es ist, es führt gleich zu dieser anderen Frage, die wir ja heute auf dem Zettel haben. Wie fair ist der Wahlprozess? Die können wir ja quasi so ein bisschen vermischen hier an dieser Stelle. Ja, das ist eine gewisse Unfairness. Jetzt kann man sagen, gut, so sind die Regeln und auch die andere Seite hat in der Vergangenheit da mal von profitiert, aber es führt halt auch dazu, ja, dass...
Eigentlich, das heißt, dass der Präsident ist von der Minderheit gewählt, nicht von der Mehrheit. Und,
möglicherweise. Es passiert nicht allzu häufig. Aber es ist,
also es ist dreimal in die letzten 20 Jahre passiert. Also eigentlich, also ist nicht unhäufig.
Ja.
Leider.
Gut, da hast du recht. Das ist natürlich so ein bisschen die Entwicklung. Aber es führt eben auch dazu, dass man, wenn man sich diese politische Landkarte auch anguckt, kann man umgekehrt auch fragen. Mhm. Wir sehen diese blau gefärbten Küsten, ja, die New York und Massachusetts und ganz viele Metropolen. Dann
Washington, Maryland, State, ja, Oregon, genau.
California. Und auf der anderen Westküste, das als blau. Und aber der große Teil des Landes in der Mitte.
Was man manchmal nennt die Flyover States, was so nicht sehr nett ist. Und ich empfehle, dass alle, also nicht nur Flyover, aber besuchen. Aber die sind alle komplett rot.
Genau, und dann könnte man sagen, Moment mal, wenn ich mir die geografische Landkarte anschaue und... Gut, in Kalifornien, in New York wohnen halt Millionen Menschen und deswegen sind da sehr viele. Aber wenn ich das ganze Land repräsentiert haben will, da sehe ich nur rot. Dann ist es doch okay, wenn dann der Präsident republikanisch ist, von der roten Seite kommt. Verstehst du? Also da ist so ein bisschen, das wäre das Gegenargument dazu, zu sagen, Moment mal, hier ist so ein Ausgleich zwischen, ja, den absoluten Stimmen, aber gleichzeitig auch in der geografischen Repräsentation.
Ja, es gibt auch weniger Leute in viel von diesen Bundesländern, die haben zum Beispiel Wyoming, es gibt nur 500.000 Bürger, die da wohnen. Also insofern, das ist auch irgendwas eigentlich, das undemokratisch ist, dass jede Bundesstaat, egal wie viele Leute, 500.000 oder 50 Millionen, hat 2 Senatoren. Und das ist auch irgendwas, das komplett, also wenn eine kleine Bundesstaat oder eine mit 500.000 hat genauso viel Senator und so viel Vertretung im Senat als Kalifornien oder
Florida.
Ja, dann ist das ist Ungleichheit.
Ja, das könnte man auch sagen. Das wäre auch eine unfaire Verteilung. Gleichzeitig ist auch das historisch gewachsen. Schon als das Land gegründet wurde, haben sich kleinere Staaten wie Rhode Island oder Connecticut eben gegen die größeren wie Virginia oder Pennsylvania genauso durchgesetzt und haben gesagt, Moment mal, dann würdet ihr ja immer bestimmen, wie der Hase läuft, ja, und wo es lang geht. Hier ist übrigens unser Sprichwort des Tages.
How the rabbit runs. Nee. Okay, das kenne ich nicht.
No, im Englischen würde man sagen, and that's how the cookie crumbles.
Es gibt ein paar verschiedene, ne?
Gut. Also, verstehst du, damals hat man sich schon darauf geeinigt, okay, die kleinen Staaten würden sonst ständig untergebuttert von den großen. Da müssen wir ein Gegengewicht schaffen. Deswegen haben die kleinen Staaten genauso viele Senatoren im Kongress wie die großen. Aber natürlich, hast du recht, es führt dazu, der skurrile Umstand, dass ein Kalifornien mit 40 Millionen Einwohnern genauso viele Senatoren entsendet wie Wyoming mit 500.000.
Und das ist irgendwas, das auch nicht ändern würde. Aber im Haus, in der House of Representatives, da gibt's eine, also da soll jeder Bundesstaat bekommen so viele Repräsentanten wie die, also jeder, wie viele Jahre, 8 bis 10 Jahre gibt's eine Volkerzahlung und da soll jeder Bundesstaat dann genauso viel bekommen, wie die Menschen haben, die da im Staat wohnen. Obwohl das da kommt, wenn wir darüber reden, so ein anderes Thema, das heißt Gerrymandering. Und
da sind wir auch schon wieder mittendrin in der Frage, wie fair ist dieser Wahlprozess?
Also finden wir eine andere Art, das Prozess ein bisschen weniger fair zu machen.
Genau, also es ist alle 10 Jahre findet eine Volkszählung statt, um eben auch die Bevölkerungsverteilung nochmal neu zu evaluieren und zu schauen, wie sind die Wahlkreise entsprechend verteilt. Und das bietet dann immer wieder eine Gelegenheit für die Bundesstaaten, jeweils Wahlkreise zuzuschneiden. Und dieses Gerrymandering, das haben viele vielleicht auch schon mal gehört, das ist ein Begriff, der in der US-Politik immer wieder aufploppt. Das ist ein Kofferwort, habe ich gelernt, also wie sich 2 Worte zusammensetzen. Und zwar aus dem Namen Elbridge Gerry, der war 1812 Gouverneur von Massachusetts und hat das zum ersten Mal, so wenn man so will, angewandt. Und Salamander. Und da wird dann Gerrymander wird daraus und Gerrymandering ist dann das Verb. Und es kam daher, dass er einen Wahlkreis so skurril zurechtgeschnitten hat, damit er ihm passt, dass er auf der Landkarte aussah wie ein Salamander. Und daraus ist dann Gerrymandering geworden und es ist ein
stehender Begriff. Und warum hat er diese Salamander ausgeschnitten?
Ja, es ist ein gar nicht mal so ein typisch amerikanisches, sondern das wird, glaube ich, überall in der Welt immer wieder versucht. Aber es ist eine Möglichkeit, quasi sich das zurechtzuschneiden. Mhm. Also quasi nur die Bereiche einer Stadt beispielsweise oder einer Gemeinde so zurechtzuziehen, dass die eigenen Anhänger da nur erfasst werden und die Gegner außen vor bleiben. Oder bestimmte Gruppen vielleicht in einen Wahlkreis eingepfercht werden, buchstäblich, damit sie zwar zahlenmäßig in absoluten Zahlen mehr sind, aber weil sie nur in einem Wahlkreis sind und nicht in mehreren, sie nur diesen einen Wahlkreis gewinnen und nicht andere. Also es ist ein höchst zweifelhaftes Verfahren, aber in Deutschland ist es auch verboten. In den USA ist das zumindest, hat der Supreme Court, das wird auch immer wieder angefochten, hat es da mal zum Beispiel erlaubt mit der Einschränkung, solange es nicht aus rassistischen Motiven, sondern aus rein politischen gemacht wurde, gab es mal ein Supreme Court-Urteil. Aber es war dann zuletzt auch wieder, manche dieser Wahlkreise waren so skurril zurechtgebogen. Wurde quasi von der einen Ecke des Staates zum anderen rübergezogen, nur damit quasi bestimmte Gruppen da reingepfercht wurden. Das hat der Supreme Court dann auch wieder eingeschränkt. Also da gibt es schon ein paar Pfeiler, aber so grundsätzlich, das muss man auch sagen, es machen beide Seiten. Das ist jetzt nicht eine Spezialität der Republikaner. Da, jeder, der am Zug ist, wenn gerade wieder eine Volkszählung, ein Zensus anstand, dann wird das versucht zum
eigentlich
eigenen Vorteil.
Eigentlich soll beide aufhören, weil es führt zu der Situation, dass zum Beispiel in manche Wahlkreis es gibt nur einen Kandidat. Zum Beispiel nur ein Republikaner ist im Rennen oder nur ein Demokrat, weil sie wissen, dass der andere Partei gar keine Chance hat. Und warum sollen die dafür dann Geld ausgeben, wenn die wissen, dass die können nicht in diese Wahlkreis gewinnen. Und das ist dann noch ein Beispiel für, warum das so undemokratisch ist.
Ja, das ist eigentlich unfair. Also es ist wirklich nur ein Bruchteil der Sitze im House of Representatives ist wirklich up for grabs, also ist für beide Parteien gewinnbar. Mhm. Die Mehrzahl der Wahlkreise ist eigentlich fest in dem einen oder dem anderen Lager, weil es so zurechtgeschnitten worden ist, mehr oder weniger. Oder dann Leute dann da auch hinziehen vielleicht und sich das so entwickelt. Aber es ist wirklich, es begrenzt eben den wirklichen Wahlkampf, wo beide Seiten gegeneinander antreten und sich streiten darum, auf wirklich nur wenige Haussitze. Das ist nicht wirklich fair wiederum dann.
Aber es ist ein bisschen eigentlich wie der Electoral College System. Ne? In meinem Bundesstaat, es gibt zum Beispiel, also obwohl mehr Leute, es gibt mehr Einzelstimme für Demokraten. Die Mehrheit in der Stadt, Landhaus ist Republikaner. Und das ist genau wegen dieser Gerrymandering. Und solange eine Partei die Mehrheit hat, ich meine, wie du sagtest, beide Seiten machen das. Also es ist nicht nur ein oder der andere. Aber solange eine Partei dann der Macht hat und besonders wenn die haben der Mehrheit in der Landhaus und auch der Gouverneur, dann können die das immer weitermachen eigentlich. Also
ja, ist schwer. Der Einzige, der so ein bisschen gerrymander-proof ist, ist der Senat, weil da muss man den ganzen Staat,
Bundesstaat
gewinnen. Und das ist eben der Punkt. Und bei den Senatoren ist es auch insofern ein bisschen entspannter, weil die ja immer auf 6 Jahre gewählt werden und nicht alle ausgewechselt werden bei jeder Midterm und jeder Präsidentenwahl. Aber bei den House of Representatives, bei den Abgeordneten, da ist ständig Wahlkampf und da wird immer genau geguckt.
Jedes 2 Jahre.
Wie ist das? Genau, alle 2 Jahre wird das komplett neu gewählt. Da wird ständig drauf geguckt, wie sieht der Zuschnitt in meinem Wahlkreis aus, welche Leute. Das ist ja das, habe ich schon öfter auch in diesem Podcast erwähnt, weshalb sich Abgeordnete, die wiedergewählt werden wollen, da kann sich die Parteispitze, der Präsident auf den Hinterkopf stellen oder was auch immer für Purzelbäume schlagen. Wenn ich gewählt werden will, gucke ich, was ist in meinem im Zweifel gegerrymandertem Wahlkreis so los und entsprechend verhalte ich mich oder präsentiere mich zumindest nach außen.
Aber Ingo, wir haben jetzt über 3 von die 4 Fragen an. Es gibt nur ein, das wir noch nicht so richtig diskutiert haben und das ist der letzte. Welche Wähler benachteiligt das Wahlsystem? Das ist auch eine komplizierte Frage, ne?
Ja, in gewisser Weise hat man es auch schon angerissen in dem Moment, wo ich eben in einem Bundesstaat, der sowieso schon für die andere Seite gepachtet ist fast schon, wählen muss, ja, dann benachteile ich mich das so ein bisschen, weil meine Stimme dann eben nicht stattfindet. Das ist so ein Aspekt dabei. Also ich war zum Beispiel, als ich in Chicago war, habe ich mit deinem Cousin Max und Adam ja auch darüber gesprochen. Illinois ist ein blauer Staat, offiziell kein Swing State mehr. Dabei ist er, wenn man sich die Landkarte anguckt, tiefrot. Bis auf Chicago. Und Chicago ist so bevölkerungsreich und der Rest des Landes, des Bundesstaates ist
viel Bauernwirtschaft
und so, genau. Deswegen fällt der immer regelmäßig und das ist dann auch für viele die Republikaner, glaube ich, frustrieren, weil die schnell ausgezählt sind, diese Wahlkreise. Ja, und dann denkt man, oh, Illinois, lauter Stimmen für die Republikaner, alles rot, ja. Und dann, es dauert in der Großstadt natürlich ein bisschen länger, bis man da alles zusammengesammelt hat. Und dann gegen Ende, mitten in der Nacht irgendwann, kippt es dann doch zurück ins blaue Lager. Ziemlich deutlich zwar, aber irgendwie schlafen dann viele Landwirte wahrscheinlich auch schon. Und wachen auf und denken, oh, es ist irgendwie an die andere Seite gefallen. Wie kann das sein? Also das ist eben eine große Benachteiligung.
Muss man auch sagen, dass das ist dann auch ein Grund, warum manche Leute glauben in Wahlbetrug. Ja. Wie du sagtest, ja, ja. Also es sah so rot aus, also vor ein paar Stunden. Wie kann das sein, dass das einfach über Nacht
ein solcher Vorsprung, ja. 80% der Wahlkreise waren ausgezählt und es war eindeutig rot, ja. Wie ist es dann plötzlich blau geworden? Also das ist natürlich, man muss das System ein bisschen verstehen, um sich dagegen wappnen zu können. Aber klar, wenn man das so sehen will, dann ist das ein gefundenes Fressen. Aber das Wahlsystem hat noch andere Schikanen, wenn man so will. Und die für mich größte ist eben tatsächlich dieses fehlende Meldewesen, dass du eben dich nicht automatisch irgendwo registriert hast, sondern
weil wir kein Anmeldesystem haben, wie hier in Deutschland. Also man ist nicht angemeldet irgendwo. Man kann das ganze Leben lang ohne einen Personalausweis leben eigentlich. Also nur, ich habe einmal gehört, dass nur 7% von Amerikanern haben einen Reisepass. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt stimmt oder nicht, aber es klingt wirklich sehr wenig. Aber wenn man keinen Reisepass hat, was hat man denn, wenn man keine Personalausweis man hat? Wir Amerikaner benutzen unsere Führerschein, aber nicht alle fahren, nicht alle kriegen einen Führerschein. Also man kann zu the DMV, the Department of Motor Vehicles, hingehen und sagen, ich will einfach ein Perso. Also kein, ich will nicht fahren, ich will keinen Prüfung machen, ich will einfach ein Perso.
Nicht ausweisen können, ja.
Aber viele Leute wissen das nicht, brauchen irgendwas nicht, benutzen das nicht und deswegen kriegen die das auch nicht. Also und jetzt, also deswegen ist es so, dass in die Staaten muss man nicht immer, es ist unterschiedlich, aber muss man nicht immer einen Personalausweis dabei haben, wenn man wählt, was eigentlich ziemlich Standard ist hier in Deutschland, oder?
Klar, also hier hat jeder ein Perso dabei, um zu zeigen, das bin auch wirklich ich und das ist ja auch logisch, in den USA so nicht. Aber deswegen ist es auch ein bisschen zweischneidig in gewisser Weise. Viele republikanische Staaten haben in den letzten Jahren Gesetze eingeführt, immer im Namen der Wahlsicherheit. Was ja auch nachvollziehbar ist, dass man sich ausweisen muss.
Ja, das ist ein großes Problem eigentlich, weil
es klingt komisch zu sagen, ein Personalausweis ist ein Problem.
Nee, aber das ist tatsächlich ein Problem. Und die Demokraten sagen, nee, das soll man nicht brauchen zu wählen. Und dann sagen die Republikaner, ja, warum nicht? Warum? Also klar soll jemand, also gegen Wahlbetrug soll jeder, die wählen will, irgendwelche Ausweis mitbringen. Und das ist auch Standard hier in Deutschland, aber auch also in jeder Wahl, wo ich beobachtet habe, in der Balkan, in Zentralasien, überall. Also jeder muss ihre Identität beweisen. Insofern, das ist wirklich, und ich weiß, dass mein Vater schreibt mich ständig, warum wollen die Demokraten keinen Ausweis benötigen? Also es ist
ja, der Vorwurf ist, der da mitschwingt, ja, die wollen ja nur, dass die ganzen illegalen Eingewanderten dann wählen gehen und dann Wahlbetrug herrscht.
Weil für eine so lange Zeit, obwohl das jetzt ein bisschen anders ist oder so sieht das aus dieses Jahr, es war geglaubt von allen und von Republikanern, dass also mehr Minderheiten wählen demokratisch. Und jetzt mindestens in die letzte Umfrage, es sah so aus wie, also Trump ist stärker mit Migranten, auch mit Leuten mit also Latino-Hintergrund oder und aber deswegen sagen viele, dass Republikaner haben versucht, das dann zu verhindern. Aber wer weiß, jetzt vielleicht wollen die sagen, oh, nö, also kein Problem.
Ja, aber es ist zumindest, war das auch nie ein Problem in der Vergangenheit? Gab es jetzt keine großen Vorfälle oder Vorwürfe von Wahlbetrug, eben auch, obwohl es keine Ausweispflicht gab in vielen Bundesstaaten oder Wahlbezirken? Und das Ergebnis ist letztlich aber, dass bestimmte Wählergruppen, bis gewisse Wählerschichten eben ein bisschen benachteiligt wird, weil es einfach so ein Mühe schwieriger gemacht worden ist oder ist, wählen zu gehen. So ein kleiner Hinderungsgrund. In manchen Gegenden werden vielleicht die Wahllokale reduziert oder das Briefwählen, wenn man an einem Dienstag nicht wählen gehen kann, weil man einen Job hat, ja, statt an einem Sonntag, wo jeder frei hat, dann wird es natürlich immer so ein Hauch, wenn es dann immer eingehüllt ist in den, ja, der Wahlsicherheit gegenüber, müssen wir das machen und alles, wir haben jetzt hier auch zu viele, die Schlangen sind auch zu lang, wenn da alle in der Hitze stehen. reden.
Das ist ein Dienstag, also nicht alle können einfach mitten in den Tag besonders ein paar Stunden lang in einer Schlange
stehen. Genau, aber wenn es eben dadurch so ein bisschen erschwert wird, also nicht offiziell verboten wird oder Gruppen ausgeschlossen werden natürlich, aber wenn man sich plötzlich einen Ausweis besorgen muss oder wenn Wahllokale geschlossen werden und dann muss man ein bisschen länger fahren zum nächsten und dann ist die Schlange lang und es ist heiß und man hat nicht die Zeit, dann ist es oft so, die Wohlhabenden, die Reicheren, die sich das leisten können, die können dann eher wählen, als wenn jemand zwei Jobs hat und noch seine Kinder irgendwie versorgen muss und sagt, ey komm, dann will ich lieber nicht. Oder auch das Briefwählen ist nicht so ganz einfach, weil es eben nicht automatisch nach Hause kommt, sondern man muss sich dann auch drum kümmern. Klar, könnte man sagen, in einem aufgeklärten Land mit einer mündigen Gesellschaft gehört das einfach dazu. Aber es sind alles so kleine Steinchen, nenne ich es mal, die in das Getriebe eingefügt worden sind in den vergangenen Jahren in manchen Bundesstaaten. Und das soll jetzt kein Vorteil sein, aber man muss es leider so, glaube ich, festhalten, in eher republikanisch geprägten Gegenden und Bundesstaaten ist das so alles eingeführt worden, weil es dann auch eher dann den Minderheiten oder ärmeren Schichten, weniger gebildeten Schichten vielleicht auch schwerer macht zu wählen. Und die haben traditionell zumindest eher demokratisch gewählt in der Vergangenheit.
Die Demokraten haben versucht, ein Gesetz durch den Kongress zu bringen, wo die Voting Rights Act, wo die können zum Beispiel, Leute können wählen ohne einen Ausweis oder wo die dürfen zum Beispiel Busse organisieren, Leute von die Kirche oder von einem Punkt von zu Hause zu sammeln und rein in ein Wahllokal zu bringen. Oder es gab auch einen Punkt, wo die dürften, also Wahlhelfer dürften dann kleine Fläschchen Wasser ausschenken, was die Republikaner waren auch dagegen, weil die haben gesagt, das ist wie ein Geschenk, es könnte so gesehen sein. Oder die dürfen nur mit in der Bus fahren, wenn die versprechen, für eine Partei zu wählen. Und deswegen es gibt also sehr unterschiedliche Meinungen zwischen, was ist Wahlhilfe und was geht zu weit. Also, aber auf jeden Fall ist es die Demokraten, die wollten versuchen, das leichter für Leute zu machen. Und die Republikaner in letzter Zeit, die haben mehr Leute mehr also Angst gemacht haben über der Möglichkeit von Wahlbetrug.
Insofern hat jedes Wahlsystem, jede Demokratie natürlich Stärken und Schwächen und vieles ist historisch bedingt in den USA und vieles ist tradiert und lässt sich nur, weil es auch so zementiert ist mittlerweile, schwer ändern und es gibt Vor- und Nachteile in jeglicher demokratischer Form, aber das sind so ein paar eklatante Punkte auf jeden Fall, die wir in dieser Folge mal ein bisschen aufgreifen wollten und die Zeit jetzt mal gefunden haben in dieser Sommerpause-Extra-Ausgabe, das ein bisschen zu vertiefen, weil die Aktualität oft uns einen Strich durch die Rechnung macht. Da ist so viel immer, was wir besprechen müssen. Und auch diese Folge, wenn ich auf die Uhr gucke, ist schon ganz schön lang geworden. Da ist eine Menge drin.
Wir haben gesagt, nur eine kurze Folge. Ja, nur ein paar kurze Fragen.
Ja, aber es geht ja auch ans Fundament dieser Demokratie in gewisser Weise, die uns ja so sehr beschäftigt und besonders in diesem Jahr. Von daher.
Eigentlich könnte man eine Doktorarbeit schreiben über jede
natürlich,
von dieser Frage.
Das ist hier offiziell auch der Disclaimer an dieser Stelle. Es gibt noch ganz viele Aspekte, sowohl im Wahlsystem, beim Gerrymandering, im Electoral College, auch im Parteiensystem, die wir vielleicht uns noch gar nicht angefasst haben oder auch nur rudimentär streifen konnten. Aber wir wollten jetzt, wie gesagt, kein politikwissenschaftliches Proseminar hier hinlegen, sondern eben in gewisser Weise nur so einen Überblick verschaffen, vielleicht auch, dass so manches, was in den USA gerade passiert, ein bisschen verständlicher ist. Und wir hoffen, uns ist das gelungen, vielleicht auch ein bisschen die Sommerpause zu überbrücken. Und falls ihr tatsächlich gerade am Strand liegt, beim Sonnenbaden oder beim Wandern in den Bergen im Sommerurlaub habt und denkt, jetzt ist diese Folge vorbei, ich hätte noch Lust auf eine weitere Folge, die mich vielleicht beschäftigt oder die mir vielleicht auch ein bisschen mehr Fernweh macht, dann hätte ich noch folgenden Podcast-Tipp für euch. Denn wenn ihr Sehnsucht nach nahen und fernen Ländern habt, dann empfehlen wir vom NDR-Info-Podcast Zwischen Hamburg und Haiti die neuesten Folgen. Das ist ein Reisemagazin, das euch mitnimmt. Die Reporterinnen und Reporter sind da unterwegs in den unterschiedlichsten Destinationen dieser Erde, wirklich von A bis Z. Und die zeigen, wie Menschen dort leben, was sie sich wünschen, wie sie von ihrem Leben auch berichten. Und die Korrespondenten der ARD teilen dann auch die eigenen Eindrücke direkt beim Reisen und berichten, wie sich das so anfühlt. Also man wird wirklich mitgenommen, man ist unterwegs, fremd in fernen Welten unterwegs. Und ich finde, der Name ist sehr passend. Zwischen Hamburg und Haiti lädt euch einmal die Woche ein, da mitzureisen, akustisch und vielleicht auch den nächsten eigenen Reiseplan zu schmieden. Und natürlich gibt es diesen Podcast in der ARD Audiothek, wo es auch unsere Folgen gibt, überall natürlich auch da, wo es sonst Podcasts gibt. Aber da könnt ihr mal reinhören und wir freuen uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder reinhört. Wie gesagt, Fragen jederzeit gerne und willkommen und wir versuchen, die dann aufzugreifen. Für heute aber sagen wir schönen Sommer noch, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, tschüss und auf Wiedersehen.
Bis dann.